Ja, das Lied hat es so in sich, ne? Nicht nur, dass wir nochmal daran erinnert werden, dass wir für unsere Kinder ganz viel tun müssen, dass wir sie lehren, dass wir sie unterweisen, dass wir ihnen die Liebe Gottes nicht nur vorreden, sondern vorleben. Ja, und dann auch dieser Satz, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Ist eigentlich so gar kein Werbespruch für Gott, finde ich, ne? Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, schreibt Jörg Swoboda, der hat diesen Vers dort, den wir eben gesungen haben, verfasst. Und Dietrich Bonhoeffer, von dem wir eben das Gebet gehört haben, der hätte das unterschreiben können. Dietrich Bonhoeffers Träume hörten eines Tages abrupt auf. Ein Leben zum Beispiel mit seiner Verlobten Maria von Wedemeyer. Und daraus hätte eine Familie entstehen können, Kinder, vielleicht später dann Enkel. Und Enkel sind was Wunderbares. Dann hätte er bestimmt noch mal gerne seine Freunde in den USA, seine Studienkollegen noch mal gerne besucht, die Theologen, auch die tollen, einfachen Kirchen in Harlem, und hätte mit ihnen gerne Spirituals noch mal zusammen gesungen. Und er hätte bestimmt gerne noch mal eine Kirche in Deutschland erlebt, die sich unter dem Kreuz Jesu versammelt und nicht dem Hakenkreuz eines Verführers folgt. Überhaupt hätte er einfach nur Frieden und ja Freiheit noch mal gerne erlebt, auch frei zu predigen, ohne irgendwelche Spitzel dort sitzen zu haben, die nur aufpassen, dass er nichts gegen den Staat sagt. Er hätte auch noch gerne Klavier gespielt. Er war ein super Musiker. Und so wie wir das machen, er hätte einfach gerne wohl die Schöpfung genossen. Jetzt, wo das schöne Wetter kommt, das sind so Träume gewesen, die er hatte, aber Dietrich Bonhoeffer saß seit dem 5. April 1943 in Untersuchungshaft. Pastor Bonhoeffer ist der Wehrkraftzersetzung angeklagt gewesen, was die Nazis auch immer darunter verstanden haben, und er befindet sich im Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis in Berlin-Tegel. Und dort ertönen seine Worte, die wir eben hier gehört haben, und vor allen Dingen dieses Resümee von seinem ganzen Leben: Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Und diese Worte, die haben mich an die Losung des letzten Jahres erinnert. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Kann sich da noch jemand dran erinnern?
Das war die Magd, die von Abraham.
Genau. Richtig. Sie, ja, ganz genau. Du bist ein Gott, der mich sieht. So lautete die Jahreslosung. Und ja, und Gott hat sie wirklich wahrgenommen. Sie ist vor Hagar in die Wüste geflohen, in wirklich eine unwirkliche Gegend. Und eigentlich war ihr Leben bis dahin mehr so glich einem Gefängnis. Sie war eigentlich ein Niemand. So als Magd. Sie war ein Nichts. Und dort in der Wüste, in dieser unwirklichen Gegend, erfuhr sie dann die Wahrheit über ihren Wert, weil Gott sie sieht, weil Gott sie liebt. Er sieht sie an. Er hat sie wahrgenommen. Die nicht so sehr wahrgenommene wird wahrgenommen von Gott persönlich. Und auch sie hätte wohl Bonhoeffers Worte mitbetend reden können: Wer ich auch bin, du siehst mich, du kennst mich. Ich bin dein, oh Gott. Was für ein Paukenschlag in ihrem Leben damals. In dem Leben Hagars. Und was für ein Paukenschlag in Bonhoeffers Leben, als er das für sich so entdeckte: Du siehst mich. Ich bin dein. Und wenn das auch ein Paukenschlag für dich, für euch heute so ist, in eurem Leben oder gerade in dieser Lebensphase, in der ihr so gerade steckt, dass ihr wisst, Gott sieht mich. Ich bin da nicht allein. Dann möchte ich euch dazu einladen, kurz einen Moment die Augen zu schließen. Ich möchte das wirklich nochmal betend so vor Gott bringen. Ja, Herr, du siehst uns, du siehst mich, du kennst mich, oh Gott, ich bin dein. Amen. Das war nicht das Amen der Predigt, aber das sollte wirklich die Unterstreichung dessen sein, was das eigentlich für uns bedeutet. Dass wir sind ja aus einem guten Grund hierher gekommen. Hagar erhält ihre Gewissheit, dass Gott sie liebt, durch die Sendung eines Engels. Er spricht sie an, er fragt sie, wo kommst du her, wo gehst du hin, aber er kennt sie eigentlich ganz genau. Und er sagt ihr, dass Gott ihr Flehen, ihre Situation gehört und gesehen hat. Hagar ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Und wie soll der heißen? Ismael. Und das heißt übersetzt, Gott hört. Ein Statement, wenn man sich das vorstellt. Sie hatte praktisch dieses Ereignis, Gott hört und Gott sieht, immer vor Augen in ihrem Sohn Ismael. Und da brennt sich diese Gewissheit in Hagars Herz wirklich ein, die Gewissheit von der Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Das Schönste, was man eigentlich haben kann. Und sie ruft dann aus in 1. Mose 16, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht, der mich wahrnimmt, der mich kennt. Und das ist ja was ganz Wichtiges, gesehen zu werden, ob im hintersten Winkel in irgendeiner Wüstengegend oder im tiefsten Verlies, in der Dunkelheit, in der auch Bonhoeffer gesessen hat. Und eigentlich hatte ich vor, heute das Bild von oben runterzuholen, aber das Bild, die Jahreslosung ist nicht mehr da. Irgendjemand hat sie. Könnt ihr euch noch an dieses Bild erinnern? 7 Monate her. Dann frage ich mal, war das hell oder war das dunkel? Kommt sofort. Das war so dunkel, das war so duster. Ja, dabei ist das ein Zufall. Das ist meistens so, wenn ich so für die Jahreslosung das einmal im Jahr male, dann entwickelt sich da irgendwie so etwas. Und eigentlich war das alles gar nicht so geplant. Ich habe eine alte Leinwand genommen von ein paar Jahre vorher, von einer Losung. Und ich wollte sie einfach neu grundieren, diese Leinwand, und habe aber etwas zu viel Wasser bei Acryl dazu gemischt. Und dann wurde das so ein bisschen transparent. Und huch, das sieht ja interessant aus. Da könnte man eigentlich sowas draus machen. Und dann habe ich drüber gemalt und festgestellt, es wird immer dunkler und dunkler. Und dann habe ich gesagt, ja, genau das ist das. Links oben, also da oben, da war so ein Fenster, durch das noch Licht reinleuchtete. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern. Und unten sitzt eine Figur, ein Mensch, der diese Aussage dann auch macht, das war daneben geschrieben, ne? Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, und dann hörte ich Rosi Konatzki. Rosi sprach mit Roland hier vorne irgendwie, Rosi hat das ganz laut gesagt. Das Bild verstehe ich nicht. Also ich habe ja sonst die Bilder von ihm schon verstanden, aber das verstehe ich jetzt nicht. Und auch Petra, meine Frau, die sagte zu mir, boah, stell dir doch mal vor, die Gemeinde hat das ein ganzes Jahr vor Augen, dieses dunkle Bild, das ist ja Depri. Und trotzdem habe ich so einen Eindruck gehabt, das setzt du durch, das muss da vorne hin, denn das ist ja genau die Sache. Wer im Licht steht, der wird von allen möglichen Leuten gesehen. Manchmal nicht, aber doch meistens. Und was ist mit den Menschen, die wirklich da so tief in der Verlassenheit, in diesem Dunkeln wirklich so drinstecken? Und dann habe ich mir folgendes Experiment ausgedacht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich bin dann freitags hierher gekommen und habe ein Lineal dabei gehabt und dann bin ich zu dem Bild raufgeklettert und dann habe ich mit einem Lappen und Terpentin Streifen gezogen. Das sah dann so aus wie so ein Sonnenstrahl, weil da drunter war ja schon Farbe, das war so wie so ein Lichtstrahl kam das rein und ich musste mich zwingen, nur einen Streifen zu zeichnen an dem ersten Freitag. Und dann habe ich darauf gewartet, ob irgendjemand in der Gemeinde was merkt. Keiner sagt was. Zweiter Freitag. Wieder raufgeklettert, noch zwei Streifen Farbe weggenommen, mit dem Lappen wieder zwei Lichtstreifen rein. Keiner sagt was. Das habe ich noch zwei weitere Freitage so gemacht, bis am letzten Freitag, da habe ich jede Menge Striche gezogen, jede Menge Lichtstreifen. Keiner sagt was. Liebe Leute, wenn das irgendwo an so einem Wallfahrtsort passiert wäre, in der katholischen Kirche, das wäre ein Wunder gewesen, und aber nicht hier in der Kreuzkirche der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Boscheln. Ja. Das dazu. Ich habe sogar nachher, weil es ging ja in den Predigten dann auch um Fritz Erbe, das war ja der, der einige Jahre nach Martin Luther dort in der Wartburg gesessen hat, im Südturm, weil er für seinen Glauben eingestanden ist. Und Roland saß da und ich habe sogar nicht meinen Namen drunter geschrieben, nicht mit meinem Namen signiert, sondern Fritz Erbe drunter geschrieben, in weiß. Roland hat es nicht gesehen. Ja, manchmal ist das so. Aber ich hoffe, es bleibt so in Erinnerung, dass da wirklich eine Riesenwahrheit hintersteckt, dass Gott uns sieht, egal wo wir sind, ob wir im Licht stehen, ob wir im Dunkeln sind, und dass ist wirklich so wunderbar. Und Dietrich Bonhoeffer hat das tatsächlich so erlebt. Also, Gott sieht mich. Das war der ausschlaggebende Moment für Hagar, dass sie feststellt, Gott ist da und ich bin was wert. Und jetzt habe ich die Gewissheit, dass Gott da ist und mit mir durch mein Leben geht. Und wenn wir bei Bonhoeffer fragen, was ihm die Gewissheit gibt, dass er zu Gott gehört, dann ist das eigentlich die komplett falsche Fragestellung. Frage vielmehr hätte er wahrscheinlich gesagt, wer gibt mir die Gewissheit? Und du kommst beim lebendigen Gott an. Ich glaube, das wäre so seine Antwort gewesen. Gott selbst schenkt die Gabe der Gewissheit, Kind Gottes zu sein. Das schreibt er so. Ich habe das jetzt ein bisschen vereinfacht. Er kann manchmal ganz kompliziert sein. Aber das sagt er aus. Gott selbst schenkt die Gabe der Gewissheit, Kind Gottes zu sein. Bonhoeffer ist nicht durch intelligente Worte, durch irgendeine tolle geschulte Rhetorik zu der Gewissheit gekommen, dass er Kind Gottes ist. Dazu war er viel zu schlau, viel zu intelligent. Ich habe gelesen, dass er in ganz jungen Jahren, im Kindesalter eigentlich schon, die deutschen großen Dichter gelesen hatte. Also ich habe mit 7 Jahren Comics gelesen und nicht Schiller und Goethe. Also das ganz gewiss nicht. Also es waren nicht die Überredungskünste, sondern es war Gottes Geist selbst, der ihn dahin gebracht hat, dass er das so aussprechen konnte. Und das ist eigentlich genau das, was Paulus den Korinthern schreibt. Ich möchte euch mal 4 Verse vorlesen. 1. Korinther 2, 1 bis 4, da schreibt Paulus, liebe Brüder und Schwestern, 1. Korinther 2, wer es mitlesen möchte, ich warte noch einen Moment. 1. Korinther 2, 1 bis 4. Liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Und dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Er hat nicht mal Saxophon gespielt. Ich zitterte vor Angst. Jetzt kommt's. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Wer nur überzeugende Worte und nicht Gottes Geist als Grundlage hat, als Grundlage seines Glaubens hat, wer immer neuen Rhetoriken folgt und nicht wirklich sich auf Gottes Geist einlässt, ja, dessen Glauben führt immer wieder letztendlich in Zweifel und Ungewissheit. Es kann sogar ein Strohfeuer sein. Es brennt kurz auf, man ist begeistert im wahrsten Sinne des Wortes für das, was man dort hört. Es ist ja auch toll, aber hat man es zugelassen, dass Gottes Geist da die Gabe der Gewissheit wirklich gibt, die Gott für uns bereithält? Also können wir Paulus, können wir Bonhoeffer nur zustimmen. Unsere Gewissheit ist Gabe Gottes. Es gibt so ein wunderbares Wort im Hebräerbrief, Hebräer 6, Vers 19. Da wird von der Hoffnung gesprochen, die wir so in uns tragen. Und da wird die Hoffnung zur Gewissheit. Und die Gewissheit sieht aus wie ein fester, sicherer Anker, der hineinreicht wirklich in die absolut engsten Beziehungen zu Gott, bis ins Allerheiligste. Und da sagt Das sagt der Brief, der Hebräerbrief, da ist uns Jesus Christus vorangegangen. Ja, unsere Erkenntnis, unsere Gewissheit lautet, wer ich auch bin. Du kennst mich, du siehst mich, ich bin dein, oh Gott. Juni 1944 entstehen diese Worte in diesem Gefängnis, wenige Wochen vor dem Attentat auf Hitler. Übrigens waren viele von Bonhoeffers Freunde daran beteiligt, an diesem Attentat am 20. Juli. Und die Geschichte sagt heute, Pastor Dietrich Bonhoeffer gehörte zum Widerstand. Pastor Dietrich Bonhoeffer gehört zum Kreis der Attentäter, sagte Hitler. Das Scheitern dieses Attentats besiegelte dann auch das Schicksal Bonhoeffers. Hitlers letzter persönlicher Tötungsbefehl, auf den Tag genau 2 Jahre, nachdem Bonhoeffer in diese Haft ging, richtete sich ganz auf Bonhoeffer selbst. Und einen Monat vor Kriegsende wird Bonhoeffer im KZ Flossenbürg im Bayerischen hingerichtet. Hitler gönnte Bonhoeffer nicht mal ein Grab. Bonhoeffers Asche wurde verstreut. Nichts sollte an diesen Pfarrer und Theologen erinnern. Nichts. Aber Gott entschied anders. Bildlich gesprochen, aus einem Häufchen Menschenasche wurde ein Berg. Denn viele seiner Gedanken, die können wir heute lesen, sollten wir auch lesen. Leider sehen wir auch das Gegenteil. In vielen theologischen Fakultäten ist Bonhoeffer nur noch eine Randerscheinung. Könnte das etwas damit zu tun haben, wie der Zustand vieler Kirchen momentan aussieht? Frage ich mich immer wieder, wenn man so in die Schriften von ihm mal so eintaucht und sieht, was das für einen wirklich bringen kann, für die Gemeinde bringen kann. In diesem Berg der Erkenntnisse Bonhoeffers kann man zwischen Gedanken zu Gottes große Gnade und unserer Nachfolge kann man wirklich unfassbare Schätze entdecken, wenn man darin rumklettert. Und genau das möchten wir in Merkstein in der Kleingruppe 3.16 dann auch tun, in der nächsten Zeit tun. Und ich kann euch sagen, das Ende ist offen, denn der Berg ist so riesig, den wir da durchforsten können. Das ist das Buch von 1937. Das ist von Bonhoeffer, die Nachfolge. Das ist wirklich, so habe ich es mal jetzt formuliert, ein geistliches Kletterparadies. Da kann man wirklich ganz viel finden über unsere Nachfolge. Wie sollte sie aussehen? Wo kriegt man Stärkung her? Wovor sollte man sich in Acht nehmen? Was ist eigentlich Gottes Weg? Und das ist wirklich ein Kletterparadies mit allen, ja, Klettergraden, Schwierigkeitsgraden. Wir haben ja einen Bergsteiger unter uns. Sag mal, wie viele Schwierigkeitsgrade gibt es eigentlich beim Klettern?
Das ist für mich nicht so viel. Ich habe nicht so viel, aber das geht schon bis
10, 11. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist wahrscheinlich die steile Wand, ne? Die flach. Okay, das ist ja schon mal ganz viel. Das habe ich ja mit eigenen Augen mal sehen können. Also ist wahrscheinlich die glatte Wand, die man so erklimmen muss. Und Psalm 61 sagt aber, wer stellt mich auf den Fels, den ich selber nicht raufkomme? Das ist Gott. Das ist Gott, der Vater, der das tut. Und wir werden das hoffentlich auch so erleben, dass wenn wir etwas nicht verstehen, dass Gottes Geist uns da ganz viel aufschließen wird. Denn es geht darum, Kraft zu tanken. Das machen die anderen Kleingruppen ja auch. Kraft zu tanken, sich auszutauschen, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, sich unters Kreuz zu stellen und einfach Gottes Gegenwart zu genießen. Und seine Worte dann auch in unser Leben, ja, umzusetzen. Und darum geht's doch eigentlich. Gottes Wort nicht nur zu lesen, sondern zu leben. Und liebe Leute, das sage ich mir heute am lautesten. Gottes Worte wirklich zu leben. Übrigens, kurz nach Hitlers Tod und der Kapitulation am 8. Mai 1945 wurde genau dieses Buch hier, diese Ausgabe 37, dem Schweizer Theologen Emil Brunner geschenkt. Also Emil Brunner wird jetzt dem Roland, der das vielleicht hört, ganz viel sagen. Das ist einer seiner Lieblingstheologen. Und ich bin mir sicher, 37, 45, da sind einige Jahre dazwischen. Emil Brunner hat dieses Buch wahrscheinlich in mehrfacher Ausgabe in seinem Bücherregal stehen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das überhaupt geschickt worden? Der kennt das doch. Und ich denke mal, es ist wirklich mehr eine Geste gewesen. Eine Geste, die lauten könnte, den Menschen Dietrich Bonhoeffer, den haben sie getötet, nicht aber seine kraftvollen Gedanken, die es zu entdecken gilt. Nämlich die teure Gnade Gottes zu entdecken und Jesus nachzufolgen. Eine Nachfolge, wie wir eben gesungen haben, die unsere Träume kosten kann. Vielleicht noch mehr, unsere Bequemlichkeit, unsere Unverbindlichkeit. Ja, wer will denn sowas, fragt die Welt. Wer will denn sowas aufgeben, Bequemlichkeit, Unverbindlichkeit? Bonhoeffer fragt, wer will denn billige Gnade? Ein amerikanischer Theologe drückt das etwas moderner aus. Er sagt, wer hat eigentlich gesagt, dass Nachfolge nichts kostet? Und das kann in der Tat alles kosten. Das sehen wir heute, wenn wir Richtung Ukraine gucken. Was machen da unsere Geschwister? Das kann in der Tat alles kosten. Und das erfordert Mut. Und Gott macht mutig. Seine teure Gnade in der Hingabe seines Sohnes, Jesus Christus, die macht uns dankbar, von ganzem Herzen. Wir können gar nicht genug dafür danken. Aber sie macht auch mutig, denn sie schenkt Gewissheit. Ich bin dein, o Gott. Das ist der Mut. Wie mutig Bonhoeffer war, sieht man nicht nur im Gefängnis, man sieht es auch einige Jahre vorher. Nur wenige Stunden, nachdem Hitler die Macht ergriffen hat, nachdem er zum Reichskanzler ernannt worden ist, da gibt es eine Radiosendung. Und früher hatte man das nicht vom Band abgespielt, früher war es live. Und dann lädt man ein, Dietrich Bonhoeffer, 26 Jahre alt, Pastor einer Gemeinde. Und der haut da einen Satz raus, der sagt nämlich dann, nur wenige Stunden nachdem Hitler dann wirklich an die Macht kam, aus dem Führer wird ein Verführer, wenn sich dieser dazu hinreißen lässt, sich selbst verherrlichen zu lassen. Als diese unerhörten Worte Bonhoeffers live über den Sender gingen, da können die Nazis nicht schnell genug den Stecker ziehen, um diese Rede abzubrechen. Haben sie wirklich gemacht. Die ist abgebrochen worden, diese Rede, diese Predigt, diese Brandrede von Bonhoeffer. Und ich frage mich, oh Gott, sag mir doch, wie wird man so mutig? Und wenn ich in mein Smartphone eingebe, Bonhoeffers letzte Worte, dann steht da Folgendes, original. Bonhoeffer und die anderen Verurteilten müssen sich ausziehen und eine Treppe besteigen. Dann wird ihnen der Strick um den Hals gelegt und die Treppe weggezogen. Bonhoeffers letzte Worte sind, dies ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Dies ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. O Gott, sage mir, wie wird man so zuversichtlich? Und wie wird man das, was dazwischen liegt, zwischen mutig und zuversichtlich? Was ist es denn, was dazwischen liegt, zwischen mutig und zuversichtlich? Ich bin neu davon überzeugt, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, dass es genau die Gabe Gottes ist, die Gewissheit heißt. Die Gewissheit heißt, dass wir seine Kinder sind. Gott, du kennst mich, du siehst mich, ich bin dein. Ja, und das fordert von uns dann auch wirklich so zu leben und uns immer mehr anzunähern, dieser teuren Gnade anzunähern. Carmen, ich fand das eben eigentlich total klasse. Habt ihr Carmen gehört? Ich meine, wir haben sie alle gehört. Ich hatte auch schon ein Zeugnis auf den Lippen. Wir haben es im Hauskreis gehört, perfekt gespielt. Und dann sagte sie hier vorne, das Ding will nicht. Kalt oder was, ich kenne mich nicht damit aus, was ein Saxophon alles so durch den Kopf geht. Und dann hat sie beim 5., 6. Mal hast du es dann durchgezogen. 5-mal Amazing Grace, 5-mal die Übersetzung erstaunliche Gnade. 5-mal erstaunliche Gnade. Ich glaube, es hätte nichts Besseres passieren können, Carmen, dass du wirklich auf diese Amazing Grace, auf diese unfassbare Gnade in Jesus wirklich hinweist. Es ist wirklich erstaunliche Gnade, dass wir hier sitzen dürfen und dass wir die Gewissheit in uns tragen dürfen. Und wer sie nicht hat, den möchte ich dazu gerne einladen, auch in Kleingruppen zu kommen und dieses Amazing Grace, diese Gnade der Gewissheit miteinander auch wirklich zu teilen. Das ist schön. Nicht nur zusammen zu essen, sondern auch zusammen zu beten und Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, deswegen steht jetzt am Ende dieser Predigt auch nicht ein Amen, sondern ein Gebet. Anita und Johann, komm jetzt mal bitte nach vorne. Ja, macht es ruhig hier vor der Gemeinde. Ein Gebet, das schon sehr alt ist und das Dietrich Bonhoeffer bestimmt nicht unbekannt war. Und Anita und Johann sprechen es uns jetzt noch einmal zu.
Du in mir, O Jesus, deiner Welt ist nicht so klar. Sprichst du in mir, O Jesus, das sprich ich dir zu Fall. Nur du in mir, O Jesus, der Rest ist dann mein Tun. Segne meine Arbeit und segne auch mein Tun. Durchdring mein ganzes Wesen, erfüll mein ganzes Sein, dass man aus mir kann lesen, die große Liebe dein.
Amen. Ja, wir haben das Gebet auch in unserer Kleingruppe zum Thema gehabt. dieses Gebet immer ähnlicher wird zu werden, Jesus immer ähnlicher werden zu wollen. Und ja, das ist das, warum wir auch uns eigentlich jeden Sonntag hier treffen, dass wir das miteinander in der ganzen Gemeinde dann auch hier so feiern können.